Sport offensichtlich frustrierte Polizei, die findet, sie will die Demonstration auflösen.
Die Polizei jeweils für einen ausreichenden Ordnungsdienst zuständig ist, scheint neuestens die Leute nicht einmal mehr den Verkehr richtig regeln zu können. Ich möchte alle bitten, sich jetzt hier nicht hetzen zu lassen da hinten. Wir laufen hier ganz ruhig weiter. Also, wir sind vorher viel schneller gewesen als die Polizei. Der Polizeivorstand sollte vielleicht seine Leute wieder ein bisschen mehr auf die Fitnesspiste schicken. Das würde mir, glaube ich, gut tun. Es sind offenbar Ränder im mittleren Kaliber, die nicht so schnell laufen können wie wir. Wir sind halt ein bisschen jünger und bewegter.
Die gehen lösen wir auf.
Ja, das Auto ist hier reingefahren, hat ihn auf der Kühlerhaube gefahren. Nachher haben sie das Auto ein bisschen hingekinkt. Und dann hat es mir geschossen mit Gummigeschoss.
Wir haben jetzt gerade vernommen, dass innerhalb 14 Tagen rund 7'000 Franken gespendet worden sind an Prozesskosten von Martin S. Die das gesagt hat, hat gesagt, offenbar haben die liberalen Kräfte, die liberaldemokratischen Kräfte, doch noch gesehen, um was es geht und gespendet. Ich bin der anderen Meinung. Die liberaldemokratischen Kräfte habe ich nämlich heute an dieser Kundgebung nicht gesehen. Die haben heute an dieser Demonstration gefehlt. Offenbar gibt es Leute in dieser Stadt, auch unter den sogenannten liberaldemokratischen Kräften, die meinen, ihre schlechten Gewissen mit dem Portemonnaie können zu beruhigen. Claude, du bist Mitglied im Komitee Freiheit und Fantasie. Das war eure zweite Aktion, die heute gelaufen ist. Die erste war die Veranstaltung im Volkshaus und heute die Demonstration. Morgen ist der Prozess von Martin. Was macht das Komitee weiter?
Erstens war es nicht nur die zweite Veranstaltung. Neben der Inserate-Kampagne hat man auch noch über Artikel in der Öffentlichkeit probiert, aufmerksam zu machen, um was es bei diesem Prozess geht. Was wir nach dem Prozess machen, das können wir im Moment noch nicht sagen. An sich sollte die Kampagne zur Abschaffung von dem Paragraph 259, wo Gesinnungsjustizparagraph ist, sollte nachher weitergehen. Über die Mittel, wie wir das machen, das können wir im Moment noch nicht sagen. Da müssen wir zuerst schauen, so eine Selbstkritik üben, was die verschiedenen Veranstaltungen und Artikel und Inseratenkampagne gebracht hat.
Heute Abend hat im Volkshaus die Generalversammlung vom Verein ALR Finanz stattgefunden. Das ist der Verein, dem all unsere Hörerinnen und Hörer angehören, respektive angehören sollten. Was gerade der Hinweis darauf soll sein, die uns jetzt hören, aber noch nicht Mitglied sind vom Verein LoRa, die sollen das bitte nachholen in nächster Zeit. Sie können Mitglied werden, indem wir 50 Franken einzahlen auf das Postcheckkonto 80-14-403 ALR Finanz Zürich, 18-14-403 ALR Finanz. An der Generalversammlung ist der Rechenschaftsbericht vom Vorstand, der Jahresbericht also vom LoRa, abgenommen worden. Die Kassenrechnung ist abgenommen worden. Die sieht so aus, dass wir zurzeit mit dem Geld raus mögen, dass wir aber bis Ende Jahr pro Tag 6 neue Mitglieder gewinnen müssen, damit der Senderbetrieb auch längerfristig gewährleistet ist. Nach den Wahlen, die stattgefunden haben, vom Vorstand, von der Kontrollstelle, von der Senderkommission und vom Stiftungsrat, hat es noch eine Diskussion über das LoRa. Insbesondere hat mich wichtig geschaut, die Frage, ob wir aufs Kabelnetz sollen oder nicht. Da ist die Meinung vom LoRa die, dass wir auf die Kabelnetz wollen aufgespeisen werden und auch verlangen, dass wir aufgespeisen werden, die im Bereich der RVO-Ordnung sind, also wo die Umgebung, die wir laut RVO dürfen abdecken dürfen, dass die uns draufschalten tun und dass überall die Kabelrundfunkveranstalter, wo auch die anderen Lokalradios von Zürich draufgeschaltet sind, dass wir verlangen, dass die auch das LoRa draufschalten tun. Die Generalversammlung war gut besucht von über 100 Leuten.
Wir haben Nick Bell am Apparat und wir haben gerade heute erfahren, dass der Bergarbeiterstreik im 25. Tag ist und dass es keine Aussicht momentan gibt, dass die Streiktätigkeit der englischen Minenarbeiter vor allem nachlassen wird in der nächsten Zeit. Was kannst du uns darüber berichten?
Also seit Jahrhunderten sind die Minenarbeiter die für den gewerkschaftlichen Kampf am besten organisierten in England. Also, und 1972 wurde durch den letzten großen Minenarbeiterstreik schon die Regierung Heath zu Fall gebracht. Und Thatcher weiß, dass um die Gewerkschaften zu brechen, das ist ihre jetzige Politik, muss sie bei den Minenarbeiten anfangen. Also um diese Minenarbeiterstreik zu verstehen, muss man es in den Zusammenhang mit der Gesamtpolitik der Thatcher-Regierung betrachten. Das heißt, eine Offensive gegen die Gewerkschaften und andere lokale demokratische Kräfte und die Beförderung eines kleinen Kreises von Großindustriellen und Multinationalen. Viele Leute haben den Eindruck im Moment, dass Großbritannien sich seit Jahren in einer katastrophalen wirtschaftlichen Krise befindet. Man spricht von dem drittärmsten Land der EWG und von 3 Millionen Arbeitslosen. Dieses Bild täuscht aber. Großbritannien bleibt nach den USA das größte Zentrum der Multinationalen. The City, der Finanzplatz Londons, ist weltweit so mächtig wie immer geblieben. England ist bereits in der Umstrukturierung seiner Industrie und Handel viel weiter fortgeschritten als die meisten anderen westlichen Nationen. Und das heißt, dass seit 10 Jahren werden in England immer weniger Finanzmittel für den Aufbau der eigenen Wirtschaft investiert, weil dort die Gewerkschaften noch stark sind und die Löhne höher sind als die in der dritten Welt. Die großen Multinationalen, also wie Rio Tinto, Zinc, ICI und so weiter, suchen jetzt ihre Produktionsstätten in Ländern wie Pakistan, Indien, Südafrika, Namibien, Thailand und so weiter. Also durch eine sture Politik der Eigeninteressen wurden in den letzten Jahren die Arbeitslosigkeit im eigenen Land verdreifacht. Dadurch wurde eine Demobilisierung der Kampfbereitschaft der Gewerkschaften geschaffen, da große Angst vor Entlassung entstanden ist. Besonders betroffen sind auch die Jugendlichen. Mehr als 1 Million Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt und hunderttausende Jugendliche sind dazu gezwungen, sogenannte Industrieausbildungsplätze mit sehr niedrigen Löhnen zu akzeptieren, also als billige Arbeitskräfte zu dienen. Und dann weiter hat Thatcher eine große Offensive eben gegen die Gewerkschaften lanciert. Einerseits auf Gesetzesebene, sekundäre Streiks, das heißt also Streiks in Solidarität mit der direkt betroffenen Arbeiterschaft, die wurden verboten. Und im Fall von derartigen illegalen Aktionen werden die Gewerkschaften gezwungen, riesigen Geldstrafen zu zahlen. Andererseits auf Konfrontationsebene, schon in 1979, knapp nach der Wahl Thatchers, brach in England ein Stahlarbeiterstreik aus. der zum großen Teil durch provokativ niedrige Lohnerhöhungsangebote ausgelöst würde. Diese Taktik zielte darauf, die Stahlindustrie nachher rationalisieren und teilweise reprivatisieren zu können und gleichzeitig die Schuld für diese Maßnahmen auf die streikenden Arbeiter abzuschieben. Also jetzt kommen wir zurück auf die jetzige Minenarbeiterstreik. Das war also ein bisschen zu Hintergrund.
Es haben sich ja einige andere Berufsgruppen und auch Gewerkschaften solidarisiert mit den streikenden Bergarbeitern.
Also das gibt es im Moment eben die Eisenbahnfahrer und auch der Hafenarbeiter, die solidarisieren. Es gibt auch zum Beispiel Leute wie die Krankenschwester, die sehr stark solidarisieren im Moment, weil die Minenarbeiter vor einem Jahr für sie auch solidarisiert haben. Aber ich glaube, man muss ein bisschen schauen, die Taktik von der Regierung im Moment, weil nur gewisse Minen sollen geschlossen werden und nur ein Teil der Arbeiterschaft entlassen, also etwa 20.000 Minenarbeiter in diesem Jahr. Und die Minen, die geschlossen werden sollen, sind in militanten Bastionen wie Yorkshire, Schottland und Wales. Und dort, wo die Minenarbeiter traditionell gemäßigt sind, sollen die Minen offen bleiben. Auf diese Art wird die Gewerkschaft völlig gespalten. Die gemäßigten Arbeiter in den Minen, die nicht vom Schließen bedroht sind, die treten zum größten Teil dem Streik nicht bei und verweigern die Unterstützung der bedrohten Arbeiten. Gleichzeitig die in die militanten Bastionen natürlich versuchen sie ihre Kollegen in die anderen Gebieten, wo die eher traditionell gemäßigt sind, zu überreden, dass sie mitmachen sollen durch die sogenannte fliegende Pickets, diese Minenarbeiter, die zur Mine gehen und versuchen die Leute zu sagen, die sollen mitmachen bei dem Streik.
Ich habe gehört, dass es zu Polizeieinsätzen gekommen ist, wie sie in den letzten 50 Jahren nicht mehr stattgefunden haben.
Richtig, also es ist unwahrscheinlich eigentlich, was im Moment passiert. 20.000 Polizisten wurden mobilisiert, die bewachen alle Autobahnen, um jedes Auto von Minenarbeiter aufzuhalten und unter Bedrohung von Festnahme zurückzuschicken, also in ihre eigene Region. Und diese ganze Operation wird vom 13. Stock von Scotland Yard, also der Polizeizentrale Englands, aus organisiert. Dort wird jede Bewegung der Minenarbeiter registriert und verfolgt. Drei Armeelager sogar wurden für den Empfang und die Verpflegung von diesen Polizisten vorbereitet. Also es ist eine absolut riesige Aktion. In einem Tag zum Beispiel hat die Polizei in Kent, das ist also Grafschaft Kent, 500 Minenarbeiter angehalten und zurückgewiesen, in einem Tag in eine kleine Region. Und alle Straßen zwischen Yorkshire und Nottinghamshire, das ist also zwei Minengebiete, sie werden hermetisch kontrolliert. Und das ist wahrscheinlich eine der größten Aktionen, polizeiliche Aktionen, was man je gesehen hat in England. Und die Labour Party spricht im Moment von der Gefahr eines paramilitarischen Staates. Der Yorkshire Minenarbeiterpräsident hat von südafrikanischen Methoden gesprochen und Bürgerrechtsorganisationen protestieren links und rechts. Überall gibt es eine heftige Debatte über diese Methode im Moment. Aber wie gesagt, die anderen Sektoren wie die Eisenbahnfahrer, die Hafenarbeiter und so weiter, die machen im Moment also mit. Die verweigern den Transport von Kohle und im Moment ist die Situation verschärft sich eher. Und man kann nicht genau sagen, wie das rauskommen wird.
Ich glaube, wir beschränken uns hier mal mit dem Bericht auf diese Schilderung.
Ja.
Ich glaube, es ist sicher interessant, in einem späteren Moment mal etwas ausführlicher noch auf die Ereignisse jetzt in England einzutreten.
Sehr gut, ja.
Gut, ich danke dir, Nick.
Also.
Servus.
Sure.
Am nächsten Samstag, den 7. April, findet eine Demonstration aus Solidarität mit dem Widerstand der Menschen in den türkischen und kurdischen Gefängnissen statt und aus Protest gegen die Folter und unmenschlichen Haftbedingungen. Im Weiteren richtet sich diese Demonstration gegen die wirtschaftliche Ausbeutung der Drittweltvölker durch das Schweizer Kapital und gegen die rassistische und mörderische Ausländerpolitik der offiziellen Schweiz. Die Besammlung zu dieser Demonstration am Samstag, den 7. April, ist um 14 Uhr auf dem Bürkliplatz. Das große Gerede um die an allen Enden einsetzenden Demokratisierung ist vor allem im Zusammenhang mit dem drohenden Ausschluss aus dem für die Türkei ökonomisch wie politisch wichtigen Europaparlament zu sehen. Diesen Ausschluss gilt es nicht nur für die Türkei um jeden Preis zu verhindern, denn die finanzielle Unterstützung durch das imperialistische Instrument IWF, darunter auch die Schweiz, könnte in der Öffentlichkeit nicht mehr ohne Probleme legitimisiert werden. Diese finanzielle Unterstützung ist gleichzeitig die Basis für Investitionen auf allen Gebieten, das heißt für die ökonomische Ausbeutung des türkischen Volkes durch die imperialistischen Weltmächte. Einer Ausbeutung, die wir gerade am größten wahnsinnigen Staudammprojekt Atatürk in Türkei-Kurdistan sehen, an dessen Realisierung die Schweizer Firmen Sulzer, Escherwies und BBC maßgeblich beteiligt sind. Ein Schweizer Bankenkonsortium sichert die Finanzierung durch einen Kredit von 853 Millionen Franken. Mit diesem Kapital kann überhaupt dieser Großauftrag realisiert werden. Der Auftragsanteil für BBC und Sulzer Escherwies beläuft sich auf 811 Millionen Franken. Durch dieses Projekt müssen 50.000 Menschen umgesiedelt werden. Viele Kleinbauern werden dadurch ihre Existenzgrundlage verlieren. Wegen den abfallenden Wasservolumen wird die Folge unermessliche ökologische Schäden sein. Die Auswirkungen werden nicht zuletzt die Menschen auch in Irak und Syrien zu spüren bekommen. Denn ihnen wird genauso Wasser entzogen. Kampf der Arbeitsplatzsicherung, die vor allem auf der Ausbeutung und Unterdrückung des türkischen und kurdischen Volkes basiert. Kommt alle am nächsten Samstag, 7. April, zur Demonstration aus Solidarität mit dem Widerstand der Menschen in den türkischen und kurdischen Gefängnissen, aus Protest gegen die Folter und unmenschlichen Haftbedingungen. Kommt alle an die Demonstration gegen die wirtschaftliche Ausbeutung der Drittweltvölker durch das Schweizer Kapital und gegen die rassistische und mörderische Ausländerpolitik der offiziellen Schweiz. Die Besammlung zu dieser Demonstration am Samstag, den 7. April, ist um 14 Uhr auf dem Bürkliplatz.
Radio Lora auf 88,1 MHz mit dem Mitternachtsinfo. Für all die, die auf die Sendung Jazzrock warten, ein kleiner Trost, die kommt tatsächlich noch. Wir sind gleich fertig. Zu dem Bändchen, das voran gelaufen ist, noch drei Anmerkungen. Das Band stammt vom Komitee Internationale Solidarität. Unseres Wissens ist die Demonstration vom Samstag noch nicht bewilligt. Auf alle Fälle findet die Demonstration nicht, wie auf dem Band angekündigt, auf dem Bürkliplatz, statt, weil dort Kilby ist, sondern am 2 auf dem Münsterhof. Wir kommen jetzt zur Presseschau.
Wir haben ganz kurz in die NZZ hineingeschaut. Da haben sie einen Grundsatzartikel auf der Inlandseite zur schweizerischen Asylpolitik, die unter Druck sei. Und zwar schreiben sie auf einer ganzen Seite über die Auswanderung der Tamilen aus Sri Lanka. Untertitel «Flucht vor Armut und Ungewissheit». Und nachher ganz kurz der Vorspann. Unter den etwa 18'000 Asylsuchenden, Zahlen werden immer gern genannt von dieser Zeitung, deren Begehren bei den schweizerischen Behörden pendent sind, haben die gut 1'000 sich auf Bern konzentrierenden Tamilen in den letzten Monaten besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Unser Indien-Korrespondent beleuchtet im folgenden Artikel den Hintergrund dieser Emigration. Eine Darstellung der Probleme in der Schweiz wird folgen. Und du hast, glaube ich, etwas in dem Tagesanzeiger.
Im Tagi wird noch auf das Problem ebenfalls eingegangen, also ist nicht alles im Detail. Was interessant ist, ist eine Nachricht, dass 70 von den Tamilen, die schon angefragt haben um Asyl, dass die das Asyl im Prinzip bekommen, dass es ihnen aber nicht mitteilt wird. Und die 70 wissen noch nichts davon. Und zwar aus sogenannten politisch-taktischen Überlegungen. Das heisst, dass die Behörden damit verhindern wollen, dass noch mehr Asylanten Asyl beantragen, was natürlich absolute Sauerei ist. Also,
das war im Prinzip Kommentar immer Politik vom Bundesrat, dass er Asylgesuche rausgeschoben hat, bis sich eben anhäufen auf die 18'000, wie sie jetzt sind. Ich habe im Tagesanzeiger noch einen kurzen Bericht. Präventivhaftbestimmung soll überprüft werden aufgrund von einer Anfrage. Motion vom Zürcher Bochkantonsrat Daniel Fischer hat der Regierungsrat geantwortet. Das ist ein kleiner Artikel im Tagi. Ein anderer Artikel auf der Seite Reportagen und Bericht. Diese Vandalen übertreiben, hoffentlich werden sie Erfolg haben. Ganz ein eigenartiger Titel, finde ich, für einen Tagesanzeiger. Es ist ein Stimmungsbericht aus dem krisengeschüttelten lothringischen Stahlzentrum Longyearbyen. Eigenartig. Ich finde, diese Vandalen übertreiben, hoffentlich werden sie Erfolg haben. Komisch. Ich habe noch einen kleinen weiteren Artikel auch gesehen im Tagesanzeiger von morgen. Hunderte von Verfahren gegen Steuersünder. Wenn ich den Artikel anschaue, dann kommt mir immer wieder in den Sinn, dass am 20. Mai ja über Bankeninitiativen abgestimmt wird. Und man weiss ja, dass ein Element der Bankeninitiativen ist, endlich auch in der Schweiz eine gewisse Steuergleichheit herzubringen. In dem Artikel heisst es im Vorspann, entgegen landläufiger Meinung unterstehen Steuersünder im Kanton Zürich nicht dem Artenschutz. Wer Steuern hinterzieht oder Steuerbetrug begeht, riskiert tatsächlich erwischt und bestraft zu werden. Allein im letzten Jahr hat das kantonale Steueramt 523 etc. Strafsteuerverfahren abgeschlossen. Dazu, wie gesagt, die Steuergerechtigkeit in der Schweiz ist noch nicht realisiert. Die einen Lohnsteuerausweis haben, die müssen zahlen. Die Kapital auf der Bank haben, die unterstehen dem Bankgeheimnis.
Nochmal zurück zur NZZ. Wer im Lokalteil von der NZZ einen Bericht über die Demonstration sucht, der sucht sie vergeben. Auch das ist Informationspolitik. Dafür hat es aber einen Bericht mit einem Tag Verspätung über die Pressekonferenz vom Radio Lora, die vorgestern stattgefunden hat, betreffend der Anzeige, die gegen uns eingereicht worden ist, vom Komitee Sicheres Zürich mit dem Hans-Georg Lüchinger, FDP-Nationalrat an der Spitze, und vom Institut für politologische Zeitfragen. Die Beschwerde beim EVED hat sich darauf bezogen, wir hätten Aufruf zur Gewalttätigkeit verbreitet im Sender im Zusammenhang mit der Räumung der Stauffacherhäuser. Die Beschwerde sind ja beide, wie ihr wisst, abgelehnt worden vom EVED. Auf das hin schreibt die NZZ jetzt einen Bericht. In diesem Bericht hat es aber eine krasse Fehlmeldung, nämlich die, dass das Komitee Sicheres Zürich, das von der City-Vereinigung und dem Gewerbeverband von Stadt und Kanton Zürich getragen wird, hatte sich in seinem Brief vor allem darum bemüht, anhand einer Tonbandaufnahme ein genaueres Bild von der Sendung zu erhalten und dann allenfalls eine formelle Beschwerde einzureichen. Und jetzt, der fragliche Medienfachmann hatte sich nämlich gemäß Schreiben des Komitees ebenso intensiv wie vergeblich um eine Tonbandaufnahme bemüht, da er feststellen musste, dass die Redaktion von LoRa es den für solche Aufnahmen spezialisierten Firmen unter Hinweis auf eine mögliche Verletzung der Urheberrechte verboten hatte, Tonbandaufnahmen der Sendungen aufnehmen und zu verbreiten. Soweit also die Meldung von der NZZ. Die ist formell nicht korrekt. Wir haben nämlich diesen spezialisierten Firmen, wie sie in der NZZ steht, das ist das Presse- und Medienarchiv PMA, nicht eigentlich verboten, LoRa-Sendungen zu verwerten. Wir haben in einem Brief als PMA seinerzeit lediglich mitgeteilt, dass wir nicht einverstanden sind, dass diese Firma eine kommerzielle Auswertung von unseren Sendungen vornimmt, weil es so ist, dass bei einem Hörerinnenradio die Urheberrechte grundsätzlich bei den einzelnen Macher und Macherinnen liegen. Das sind gegenwärtig gegen 200 Personen, die im Milizsystem die Sendungen gestalten. Wir können und wollen die Rechte von diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht einfach pauschal an kommerzielle Firmen abtreten. Aus diesen Überlegungen heraus haben wir uns seinerzeit entschlossen, eine eventuelle Verwertung von Sendungen selber zu besorgen. Immerhin kann man am Komitee sicher ein Zürich mitteilen, dass sie sich auch hätten können bei uns um eine Kopie von diesem Band bemühen.
Hast du noch etwas weiteres?
Etwas ganz Kleines noch, auch in der NZZ, zum Entscheid der SP-Delegierten, wo die Vereinbarung mit dem gewerkschaftlichen Stadtrat abgelehnt hat, hat es eine Stellungnahme von der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft Zürich, SAZ, das ist der Rechtsaußenflügel der SP Zürich, wo bezeichnenderweise die Mitteilung in der NZZ publiziert und nicht im sozialdemokratischen Volksrecht, wo sie sich drin darüber mokieren, dass die Delegiertenversammlung keinerweise repräsentativ sei, jetzt plötzlich, wenn sie mal nicht durchgekommen sind mit einem Antrag, und ein Ausdruck von einer elitären Haltung zu bezeichnen, sage ich, dass das abgelehnt worden ist. Soweit eigentlich die Mitteilung von der SAZ in der NZZ. Die geht noch weiter, aber wer das noch näher interessiert, soll das in der NZZ nachlesen.
Oder im Tagesanzeiger, steht auch.
Ist es auch drin, ja, von der SAZ. Ich glaube, wir wären jetzt endlich so weit. Die Leute mit ihrer Musiksendung sind schon sehr ungeduldig. Das ist
mit, wir sind gerade fertig.
Es ist 7 Minuten vor 12:30 am Freitag am Morgen.
Jetzt haben wir noch 3,5 Stunden. Also.
Redaktion vom heutigen Mitternachtsinfo haben gemacht der Claude, der Hannes und ich, der Klaus. An der Technik der Dani. Gute Nacht miteinander.
Sani.
Donnerstagabend, ab der 12. machen wir und ist Jazz Rock Time.
dann für die Schweizer Investoren schon einen Zustopf gegeben. Unter den grössten Investoren ist, wenn wundert, wieder einmal Nestle, wo in der Milchwirtschaft stark ist. Sie produziert Kondensmilch, Milchpulver und Kindernahrung. Und zusammen mit der Swissair haben sie jetzt im Bau ein 5-Sterne-Hotel mit 400 Betten. Gebrüder Bühler und Zwil haben 78 einen Auftrag bekommen, eine Getreidemühle zu bauen. Und das war damals die weltgrösste Anlage gewesen. Und man weiss auch, dass Losinger noch grössere Aufträge hat in Sri Lanka. Aber genau, es ist mir dort nicht bekannt.
Das ist also in dieser Phase ist die Öffnung da gewesen, wo die neue Regierung, also jetzt schon nicht mehr neue Regierung, aber Yayar Vardene an die Macht gekommen ist,
ja,
wo
ist
dann im Prinzip sämtliche Zollrestriktionen aufgehoben hat, wo für eine Öffnung vom Markt und natürlich auch für einen Abzug vom Profit gesorgt hat.
Ja, und die haben beispielsweise so Free Production Zones gemacht, also dort, wo Multis, ausländische Multis, ohne Steuer und mit sehr gering oder ohne Zoll zumindest und mit sehr geringen Steuerleistungen können produzieren. Und Sri Lanka ist auch eines von den ersten Ländern, wo solche Agrarproduktionszonen geschaffen hat. Die Schweiz hat vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch nochmal einen Mischkredit von 30 Millionen gewährt. Also das ist ein Kredit, der die Hälfte oder ein Teil vom Bund zahlt wird zu billigen Zinsen und die andere Hälfte von der privaten Bankensystem zu kommerziellen Bedingungen. Und letztes Jahr hat an sich die Schweiz wieder einen solchen Mischkredit anbieten, aber Sri Lanka hat abgelehnt, eben im Blick auf die eigene Verschuldungslage.
Ja.
Man kann vielleicht noch sagen, dass es noch Investitionsschutzabkommen und Doppelbesteuerungsabkommen gibt von der Schweiz mit Sri Lanka. Das wird an sich so, oder ist so formuliert, dass es auf Gegenrecht geht, aber faktisch bedeutet das, dass natürlich die Schweizer profitieren, weil es kaum Investitionen aus Sri Lanka in der Schweiz hat und auch kaum Bürger aus Sri Lanka wesentliche Steuern hier in der Schweiz zahlen. Und vielleicht als letztes wenigstens noch, ich kann auch noch Entwicklungshilfe erwähnen, darunter sticht in meinen Augen die Helvetas raus mit ihren Projekten an Selbsthilfeorganisation auf Sri Lanka.
Heute um 16:30 war im Bahnhof Buffet noch eine Pressekonferenz. Könntest du vielleicht erzählen, um was das dort gegangen ist und wer dort war?
Ja, also heute war die Pressekonferenz mit Marie Carmen Romero. Das ist eine Vertreterin von der Kommission Derechos Humanos de Guatemala. Das ist die guatemaltekische Menschenrechtskommission. Die Kommission richtet sich vor allem an die internationale Meinung und Kirche, humane Hilfswerke und vor allem schafft sie an der UNO. Sie versucht Repression und Menschenrechtslage in Guatemala ein bisschen zu erleuchten und an die Öffentlichkeit zu bringen. Anfänglich hat sie ihren Hauptsitz in Guatemala selber gehabt. 1982 haben sie dann aber ihren Hauptsitz nach Mexiko verlegen, nachdem sie die Präsidentin verhaftet haben und sie ist immer noch bis jetzt verschwunden. Man weiß auch nicht, in welchem Knast, also offiziell ist sie einfach nicht mehr rum. Die Kommission hat jetzt also ihren Hauptsitz in Mexiko. Sie hat aber Delegationen, die nach wie vor im Landesinneren arbeiten. Es sind, glaube ich, 6. Die arbeiten natürlich geheim, clandestin, versuchen jetzt irgendwie an die Informationen heranzukommen. Eine wichtige Quelle sind aber auch die Flüchtlinge und die Exilguates in Mexiko und in den USA. Weiters hat die Kommission Subkommissionen oder wie man sagt, viel mehr Filialen vielleicht in Nicaragua, Panama, USA und eine in Spanien. Das ist die zuständige für Europa. Marie Carmen hat also zuerst so ein bisschen von ihrer Organisation erzählt und nachher hat sie ganz kurz einen Abriss von der Entwicklung von der Repression gemacht. Die Repression hat, so wie sie heute ist, eigentlich im 67. angefangen. Dort hat sie angefangen, dass sie institutionalisiert worden ist. Je länger, je mehr ist sie aber angestiegen. Ganz schlimm war es schon unter Lucas Garcia im 79-80. Der Rios Montt ist dann durch einen Putsch an die Spitze gekommen und hat überall herum versprochen, er werde jetzt Menschenrechte wieder achten. Aber es ist nur schlimmer geworden, im Hochland sind Massaker gekommen, er hat Kampagnen angefangen, wie Fossilien sich für Kohles, also Gewehr und Bohnen, oder Dach, Brot und Arbeit. In der Stadt hat er ein bisschen liberalisiert und das ist dann auch von der europäischen und amerikanischen Presse sehr dankbar aufgenommen worden, die immer wieder versucht haben zu zeigen, dass es heute den Leuten dort wieder besser geht. Aber in 17 Monaten Rios Montt sind 15'000 Menschen umgebracht worden. Und der maßgeblich Beteiligte daran, nämlich der Fictores, der sein Verteidigungsminister war, der hat ihn am letzten 8. August weggeputscht und ist jetzt wieder Präsident und wieder mit der gleichen leeren Versprechung. Gerade am Anfang hat er als Reklamegag das Untergericht abgeschafft. Seitdem gibt es aber einfach wieder nur noch verschwundene Entführungen. Am Morgen früh liegen die Topfen von der Todesschwadron in den Strassen und den Abfallhäufen. Und es steht fest, dass es heute jetzt einfach kein Gefängnis gibt. Guatemala hat heute mit 35'000 Verschwundenen die höchste Zahl von Verschwundenen in ganz Lateinamerika. Die Menschenrechtskommission hat jetzt eine weltweite Kampagne angefangen, die über das Ganze informieren sollte. Die Kommission und die Kampagne versteht sich auch als eine weitere Front im Kampf für die Befreiung des guatemaltekischen Volkes. Wir hier in Zürich haben zum Auftakt dieser Kampagne heute eine Veranstaltung geplant. Sie findet statt im Volkshaus im Blauen Saal, abends um 7:30. Dort wird Marie Carmen Romero noch viel mehr darüber erzählen. Wir werden einen Film zeigen über Flüchtlinge und Alejandro Herrera wird Gitarre spielen.
Das war noch ein Bericht vom Guatemala-Komitee. Wir haben auch noch gerade ein Pressekommuniqué bekommen von der Arbeitsgruppe Aktive Jugendpolitik zur Situation im und ums Drahtschmiedli herum. Wir werden auf das Kommuniqué wie auch auf die aktuelle Entwicklung des Drahtschmiedli heute Nacht im Mitternachtsinfo nochmal zurückkommen. Das ist das Abendinfo von Radio Lora auf 88,1.